NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit vielen fantasievollen Fabelwesen, mit Vögeln, mit unterschiedlichsten Menschen, ihren Geschichten und ihren Gefühlen, Angst, Trauer, Wut, Freude. Und sie bringt all das ganz wunderbar aufs Papier, die Comic-Künstlerin Birgit Weihe. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich starte mit einer vermeintlich simplen Frage, Birgit. Wie geht es dir?
Oh, das ist schwierig. Das würde ich immer gerne unterscheiden in zwei Teile. Also persönlich geht es mir gut, weil ich einen schönen Urlaub hinter mir habe. Aber wenn ich mir die Welt angucke, dann geht es mir nicht mehr ganz so gut, muss ich sagen.
Wie äußert sich das, dieses nicht ganz so gut gehen?
Dass ich das erste Mal in meinen 56 Jahren ungerne Nachrichten konsumiere. Das war eigentlich immer was. Wir hatten immer zwei Zeitungsabos. Ich höre wahnsinnig viel Radio. Und ich merke, dass ich zusehends zur Belletristik greife. Also, dass ich nicht als erstes morgens in die Zeitung gucken möchte oder zum Ausklang des Abends nochmal die Zeitung lese, sondern mehr Feuilleton als Nachrichten. Und das finde ich eigentlich gar nicht so eine gute Haltung, weil es ist wichtiger denn je, sich zu informieren und irgendwie dran zu bleiben.
Diese Frage, wie geht es dir, verbindet sich allerdings gerade mit einer Nachricht, an der wir natürlich nicht vorbeigekommen sind. Der 7. Oktober, der brutale Überfall der Hamas auf Israel. Da in diesem Zeitraum quasi sprechen wir jetzt auch rund um diesen Jahrestag. Und du hast dich mit Zeichnerinnen und Zeichnern aus Deutschland zusammengetan und ihr hattet das Gefühl, ihr müsst irgendwas tun. Also dieser Krieg, der dann ja auch daraus erfolgt ist, der kann nicht einfach geschehen, ohne dass man sich nicht dazu meldet. Was war das für ein Antrieb? Was hat euch da zusammengeführt? Warum wolltet ihr eine Stimme werden?
Ja, Michael Jordan war der Erste, der sich bei Barbara Jelin gemeldet hat. Und dann haben die beiden angefangen, Kolleginnen und Kollegen zu fragen. Das war tatsächlich dann Ende Oktober, Anfang November, weil es so ein Schweigen war. Es war gerade in Deutschland so ein sehr beklommenes Schweigen zu den Ereignissen zu Beginn. Und es kamen erste Meldungen von steigendem Antisemitismus. Und dann war eben so die Frage, wir sind öffentliche Personen, weil wir uns äußern in unseren Büchern, in unseren Bildern, Zeichnungen. Wir müssen irgendwie doch Stellung beziehen. Und dann haben wir uns erstmal als Kolleginnen ausgetauscht und Kollegen und dann war irgendwie klar, wir können und wollen uns nicht zum Nahostkonflikt positionieren, weil wir dazu zu wenig wissen. Und dass es vielleicht auch nicht um uns geht, sondern um die Betroffenen. Und dann, während wir in diesem Austausch unter uns waren, kam auch schnell dazu, dass eben ja die Antwort Israels auf diesen Konflikt extrem brutal, würde ich mal sagen, war. Und das dann klar war für uns relativ schnell, wir wollen jetzt auch gar nicht nur die jüdische Seite, und mit nur meine ich das überhaupt nicht klein, sondern dieses Ausmaß an Leid war und ist unglaublich und erschütternd. Aber dass wir festgestellt haben, vielleicht ist es gut, beide Seiten zu zeigen, dass es Leid auf beiden Seiten gibt und die Betroffenen zu fragen, ganz simpel, wie geht es dir? Und als wir diese ersten Fragen gestellt haben, war das tatsächlich sehr erschütternd, dass ganz viele gesagt haben, wisst ihr seid die Ersten, die mich das fragen. Und das war dann schon 6, 8, 10 Wochen nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und umgekehrt genauso. Das war für viele so ganz, ganz berührend und ganz so, ja, das hätte ich eigentlich schon viel früher mal gerne gefragt werden wollen. Und deswegen schien das wirklich ein guter Weg zu sein, das irgendwie aufzuzahlen, also nicht stumm zu bleiben.
Das Schweigen aufbrechen, das ist ja auch ein Thema in anderen Büchern von dir. Wir sprechen natürlich nicht nur über dieses Comic-Projekt »Wie geht es dir?«, sondern auch über die Bücher, mit denen du viele Preise auch gewonnen hast. Und wir haben Wunschmusik dabei und wir starten gleich mit Musik von Chilly Gonzalez. Das passt ja eigentlich ganz gut an der Stelle. Er ist Kanadier mit einer jüdischen Familiengeschichte. Die Familie ist im Zweiten Weltkrieg aus Ungarn geflohen. Und Birgit Weihe hat sich den Titel gewünscht, Gogol. Das ist eine Eigenkomposition von Chilly Gonzalez.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Zu Gast ist Birgit Weihe, Hamburger Zeichnerin. 2022 wurde sie mit dem Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin ausgezeichnet. Wichtige und erfolgreiche Bücher waren zum Beispiel Root Girl, Ma Germanis und neu erschienen Schweigen. Wir sprechen jetzt aber rund um den 7. Oktober, also den Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel, erst einmal noch über dieses Projekt, was wir schon angeschnitten haben, besprochen haben. Wie geht es dir? Du hast schon erzählt, du hast mit anderen Zeichnerinnen und Zeichnern jeweils auf einer Seite eine Person porträtiert, immer ausgehend von der Frage, wie geht es dir? Und zwar sind das alles Personen, die im Zusammenhang mit dem 7. Oktober Ausgrenzung erlebt haben, Hass erlebt haben, Bedrohung erlebt haben. Wie habt ihr diese Menschen gefunden? Wie ist diese Auswahl sozusagen erfolgt?
Genau, das war zu Beginn wirklich eine ganz subjektive, persönliche Auswahl. Also, dass wir im Umkreis geguckt haben, wer ist davon betroffen und dann angefragt haben, würdet ihr da mitmachen? Und bei mir war es zum Beispiel, dass ich in Hamburg in einer ehemaligen Kaserne, der Viktoria-Kaserne in Altona, mein Atelier habe. Und da wird einmal im Jahr sind wir beteiligt am Gedenken an die Polen-Aktionen, wo 1938 die ganzen polnischen Juden ausgewiesen wurden, schon aus Deutschland. Also schon ein Jahr vor Kriegsbeginn, weil eben in dieser Kaserne die Polizei stationiert war damals. Und da habe ich Lilly Horn kennengelernt, die eben zu Besuch war aus den USA, weil ihre Großeltern, Urgroßeltern, glaube ich, vertrieben worden sind. Und die hat Ende Oktober, also noch sehr kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel, eine wahnsinnig bewegende Rede bei diesem Gedenktag gehalten, wo sie aufgerufen hat zu Frieden, dass sie meinte, wir müssen in Frieden leben, dass jede Art von Polarisierung immer nur weiteren Hass bringt und die Spirale der Gewalt anheizt. Und das hat mich so tief berührt in diesem Moment, wo sie sagt, sie hatte Freunde, die wirklich auf diesem Nova Musikfestival waren, die zu dem Zeitpunkt noch verschwunden waren, die einer ist umgekommen. Und das war die erste, die ich gefragt habe. Und so ging das dann weiter, dass man erst geguckt hat, wen kennt man, und dann aber festgestellt hat, vielleicht ist es gut zu öffnen. Und dann hatten wir Glück, dass der Comic-Salon Erlangen gesagt hat, sie unterstützen uns. Und dann haben wir einfach Leute, von denen wir wussten, dass sie sich engagieren, in diesem Kontext gefragt, auch die eine größere Reichweite hatten, weil wir das zunächst alles auf Instagram gepostet haben, war das dann auch ganz gut. Dadurch war das so ein bisschen wie ein Schneeballsystem, dass immer mehr Leute dazu kamen, die bereit waren, sich dieser Frage zu stellen, wie geht es dir?
Im Frühjahr sind diese Comicstrips dann auch als Buch erschienen, und dabei fällt dir auf, also wenn ich das Buch lese, dass egal wer spricht, am Ende es ja immer diese gemeinsame Erzählung gibt über den Schmerz und ja, teilweise auch über die Wut, also über diese Gefühle verbinden sich die Menschen, auch wenn sie vielleicht politisch gegensätzlicher Meinung sind.
Und ich glaube, das ist ganz gut, immer wieder im Auge zu behalten, dass wir alles Menschen sind mit den genau gleichen Gefühlen. Wenn ein von uns geliebter Mensch verloren ist, stirbt, Schmerzen hat, dann fühlen wir alle dasselbe. Und das war für mich ein unglaublicher Lernprozess, dass es eben keine einzelne Wahrheit gibt, sondern dass es ganz viele Wahrheiten und Gefühle gibt, die sich zusammensetzen wie ein Mosaik, und dass wir uns einfach nicht verhärten dürfen, dass wir manchmal auch Konträres aushalten müssen vielleicht. Also nicht, dass jede Meinung irgendwie legitim ist und erlaubt sein sollte, aber das Zuhören manchmal wichtiger ist als das sofortige, reflexhafte Positionieren.
Das ist ja eine Botschaft, die das Buch ganz toll transportiert. Ihr seid mit dem Buch auch jetzt nicht unbedingt das Kollektiv, aber einzelne Künstlerinnen und Künstler ja auch unterwegs. Ihr gebt auch Workshops. Merkst du, dass das mit so einem Projekt besser gelingt, über das ja doch sehr aufgeladene Thema zu sprechen, oder eben vielleicht auch, dass sich Menschen annähern oder dass in Schulklassen eine Debatte vielleicht nicht ganz so hitzig geführt wird wie sonst auf dem Schulhof? Oder was ist deine Erfahrung, wenn du mit dem Projekt unterwegs bist, oder die Erfahrung deiner Kolleginnen und Kollegen?
Dies ist unisono bei allen, dass es wirklich sehr viel einfacher ist, anhand dieses Buches zu arbeiten, weil jeder und jede findet sich in irgendeinem dieser Beiträge wieder. Und vor allen Dingen die Gefühle, auch die eigenen. Und daran anknüpfend lässt es sich eben leichter sprechen, weil es ist schon jemand, der hat es formuliert und da kann man andocken und dann kann man sehen, ah, aber bei dir ist es so, bei mir ist es so und plötzlich gibt es eben Gemeinsamkeiten und es gibt wirklich wahnsinnig viele Anfragen, gerade von Schulen, Schulklassen, die damit arbeiten wollen und das ist eigentlich die größte Freude für uns, dass es nicht stehen geblieben ist bei irgendeinem Instagram, was dann einmal kurz gelesen wurde, sondern dass es fast noch eine größere Resonanz jetzt hat in dieser Bildungsarbeit und das ist wirklich auf, es gibt 3 Ausstellungen, glaube ich, mittlerweile, die auch touren mit den Beiträgen. Und das ist schön, weil wir haben das alle so gemacht, umsonst, ohne Honorar, alle ja. Beteiligten. Und das ist unsere Zeit, die wir da reingegeben haben und unser Engagement. Und das ist wirklich wahnsinnig schön zu sehen, dass es weitergeht.
Also vielleicht auch öfter mal fragen, wie geht es dir ja. im Alltag?
Auf jeden Fall.
Der Kultur, The Dance. Also wir tanzten gerade mit dem gebürtigen Hamburger Lambert, ein Jazzpianist, aber eben auch eine Kunstfigur. Er tritt immer mit so einer sardischen Stiermaske auf. Birgit Weihe, ich weiß jetzt gar nicht, ob dir das so präsent ist, aber ich habe gedacht, so eine Stiermaske, das regt doch die Fantasie einer Comic-Künstlerin an, oder?
Ja, ich habe vor allen Dingen, wie ganz viele anderen, auch immer gedacht, es sei eine Antilope. Also ich sehe den Stier da ganz schwer drin, aber ich finde die Maske ganz toll.
Masken haben dich wahrscheinlich auch in deiner Kindheit und Jugend begleitet. Du bist 1969 in München geboren, aber dann schon ganz früh nach Afrika gegangen oder deine Mutter ist nach Afrika gegangen, hat dich mitgenommen nach Uganda und nach Kenia. Und da hast du wahrscheinlich auch eine komplett andere Bildwelt kennengelernt als die, die wir hier so mitkriegen.
Ja, das bin ich ganz oft schon gefragt worden, ob das auch mein Zeichnen beeinflusst hat. Ja. Und am Anfang habe ich immer gesagt, nein, glaube ich nicht. Ich glaube aber nachträglich, dass es mich insoweit beeinflusst hat, weil an den meisten Läden damals und oft auch in vielen afrikanischen Ländern noch Bilder waren von dem, was zu kaufen ist oder was an Dienstleistungen angeboten wird. Also welche Frisuren geflochten werden können, was es in dem Kiosk zu kaufen gibt, war gezeichnet. Und für mich war das als Kind dann, als ich in die Schule gekommen bin, dachte ich, wieso muss ich denn noch schreiben lernen? Ich kann doch zeichnen, was wichtig ist. Und dieses herausgelöste Zeichnen, was so ganz ohne Hintergrund einfach für sich steht, das ist, glaube ich, was ich von Anfang an dachte, so muss es sein. Zeichnungen sind so ganz reduziert, ohne Hintergrund. Und ich zeichne, glaube ich, auch gerne ohne Hintergrund. Nicht noch mit endlosen Perspektiven und bis ins letzte Detail ausformulierten kleinen Bäumen im Hintergrund oder so. Das wäre das Einzige, was ich selber nennen könnte. Und natürlich ist es ein anderes Umfeld, was ich als Kind mitbekommen habe. Ich kann Mango- und Avocado-Bäume identifizieren, aber ich konnte, als ich dann mit 19 nach Deutschland kam, wusste ich nicht, was eine Birke von einer Kastanie unterscheidet. So Sachen halt. Also insofern, man wird ja schon von seinem Umfeld geprägt und dadurch sicher auch mein Zeichnen.
Warum seid ihr überhaupt nach Afrika gegangen? Das ist ja schon vielleicht auch aus heutiger Sicht immer noch ein besonderer Schritt.
Meine Mutter war sehr jung und sehr abenteuerlustig und ich verstehe es bis heute nicht, was einen dazu bringt, in die Diktatur Idi Amins sich da dann einen Job zu suchen und zu arbeiten und zu bleiben. Aber als Kind habe ich das, ich war 3, ich habe das nicht hinterfragt und nicht verstanden. Und für mich war dann von dem Moment an Deutschland bald sehr fremd und sehr fern. Und wir waren nicht so häufig da.
Und das Zurückkommen nach München, du hast das gerade schon geschildert, war jetzt auch nicht so Liebe auf den ersten Blick, dieses München zumindest.
Nein, weil ich kein Bayerisch konnte tatsächlich und weil Deutschland es einem nicht sonderlich einfach macht, wenn man die kulturellen Codes nicht ganz beherrscht. Und ich bin ja muttersprachlich, immerhin kann ich das Deutsche perfekt, aber ich habe vieles nicht verstanden. Das war 88, bin ich zurückgekommen und wenn man nicht versteht, wie der Busfahrplan oder wie man sich ein Ticket kauft, man macht alles falsch und man wird auch gerne darauf hingewiesen hier in Deutschland, dass man auf der falschen Seite der Rolltreppe steht, dass man auf den falschen Knopf gedrückt hat, dass man die falsche Streifenkarte irgendwo dass man eine Zucchini statt einer Gurke gelabelt hat oder was auch immer man falsch machen kann, man wird sehr überschwänglich darauf hingewiesen. Und das fand ich sehr schwierig am Anfang.
Hast du deine Kindheit und Jugend demnach so als freieres Leben empfunden? Ihr seid ja auch sowieso oft umgezogen. Also zumindest deine Mutter muss ja irgendwie diesen Drang gehabt haben, immer wieder auszubrechen. Hast du das als Kind auch so gespürt, dieses, wir können machen, was wir wollen? Oder war das auch oft so eine Art Ermüdung, ich kann gar nicht irgendwo Wurzeln schlagen.
Für mich war das als Kind furchtbar. Also ich erinnere mich nicht nur, ich hatte auch sehr schöne Zeiten, aber ich hatte auch ein Jahr, da bin ich 3-mal in einem Schuljahr musste ich Schule wechseln. Und das mag kein Kind. Man muss ja erstmal verstehen, dann, wie ist die soziale Hierarchie in der Klasse? Welche Spiele werden gespielt? Was muss man tun, um cool zu sein? Was muss man tun, um auf gar keinen Fall ganz unten in der Tritthierarchie zu sein? Und so weiter und so weiter. Mich hat es wahnsinnig gestresst als Kind, dieses Umziehen und dieses eben nicht an einem Ort sein, wo man sich auskennt. Teilweise habe ich dann, wir waren ein halbes Jahr auf den Seychellen, wir waren mal ein halbes Jahr im Tessin. Ich habe ja die Sprachen dann auch gar nicht gekonnt und verstanden. Dann bin ich oft auch gar nicht, oder in Sambia mal kurz, dann bin ich gar nicht zur Schule geschickt worden, weil das hat sich nicht gelohnt. Dann sollte ich zu Hause ein bisschen lesen und was zeichnen und so. Und das hat mich schon auch sehr, glaube ich, verschroben gemacht und dazu geführt, dass ich sehr gerne eben auch alleine gezeichnet habe. Und beim Zeichnen und Geschichten erfinden, da hatte ich die komplette Hoheit, das zu managen. Da hat mir halt niemand reingesprochen.
Aber genau da würde ich ja denken, hat wahrscheinlich die Kindheit dich dann im Zeichnen doch sehr geprägt. Also diese Sprachlosigkeit, von der du gerade sprichst. Wenn ich mir Bilder angucke, da wird zum Beispiel die Liebe dargestellt in einem deiner Bilder. Das ist ein Vogel, der so seine Flügel ausbreitet, also schwarz-weiß. Es ist jetzt noch nicht mal irgendwie wahnsinnig bunt oder so, aber man hat sofort dieses Gefühl von in die Luft schweben und irgendwie ein Glücksgefühl empfinden. Also Bilder zu finden für dieses Gefühl, das dann sonst irgendwie nicht so richtig ein schönes Wort gibt, was es genauso gut ausdrückt.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist natürlich wahr. Also insofern hat mich diese Kindheit wirklich sehr geprägt, weil das Zeichnen was war, was ich immer und überall machen konnte. Und das war auch was ich immer dabei hatte, irgendwie Stifte und so ein Heftchen. Und das war natürlich auch so eine Art Fluchtmöglichkeit.
aber noch keine Vision, die dich so dein Leben lang hätte begleiten können, also so Zeichnen als Beruf, das hast du dir am Anfang nicht zugetraut. Du bist nach München gekommen und hast erstmal Literatur und Geschichte studiert.
Ja, aber eigentlich war schon mein Wunsch, an die Kunstakademie in München zu gehen. Aber ich bin, als ich da war, am Tag der offenen Tür, bin ich da durchgewandelt und habe einfach nichts verstanden, weil 88 war vor Globalisierung und vor, ich hatte keine Ahnung. Also das war so Videokunstanfänge, Installation. Ich habe gedacht, die ziehen um oder da ist irgendwas kaputt gegangen. Also wo ist denn hier die Ausstellung? Ich habe das einfach nicht verstanden. Also mir hat komplett der Kontext gefehlt, um diese Art von Kunst zu verstehen. Und dann hatte ich schlicht nicht die Traute, mich zu bewerben. Und dann wollte ich ans Theater, weil das war so eine zweite Leidenschaft. Das hat dann auch nicht geklappt. Und dann war dieses Literatur- und Geschichtsstudium tatsächlich ja meine Verlegenheitsvariante. Und ich habe den Magister gemacht und hatte in der Zeit einfach einen Kulturcrashkurs Europa zu machen.
Du bist dann doch noch zum Zeichnen gekommen und auch nach Hamburg. Da lebst du jetzt seit 30 Jahren zu Anke Feuchtenberger und hast das Zeichnen, wie muss ich mir das vorstellen, nochmal neu gelernt? Oder wie läuft das an in so einer Ausbildung?
Ich habe mich dann entschieden, als ich dann mit 30 mich nochmal beworben habe, eben nicht freie Kunst an die HFBK in Hamburg zu gehen, sondern die angewandte Kunst, Illustration zu studieren, weil ich da schon zwei kleine Kinder hatte und dachte, ich muss es irgendwie, ja, muss es in Beruf münden. Ich kann jetzt nicht mit 30 nochmal ganz von vorne anfangen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil wir auch ganz klassisch gelernt haben, Aktzeichnen, Aktmalen, Typografie, alle Drucktechniken. Also wirklich das ganze Grundhandwerkszeug des Sehens und des Gestaltens. Und dann hatte ich eben das große Glück, bei Anke Feuchtenberger zu landen, die mich hat machen lassen, die meine sehr, sehr sperrigen Zeichnungen und diesen Text dazu, die gesagt hat, ja, erzähl, mach. Und da habe ich mich am Anfang gar nicht getraut, aber sie hat mich wirklich immer weiter ermutigt und ermuntert und hat dann auch mein Diplom in ihrem Verlag rausgegeben. Und damit war ich dann, ohne es eigentlich geplant zu haben, plötzlich Comiczeichnerin. Und darüber bin ich sehr froh.
Thank you.
Gabriela Montero spielte den kleinen Walzer Mi Teresita von Teresa Carreño. Und dass diese venezolanische Komponistin hierbei in der Kultur zu hören ist, verdankt sie Birgit Weihe, die mein Gast ist in à la carte. Und natürlich, Birgit, sprechen wir auch über dein aktuelles Buch Schweigen. Es ist im Mai im Avant Verlag erschienen und es beginnt mit der Frage, ob Schweigen, ich sag mal, gut oder schlecht ist. Und schon diese ersten Seiten haben mich überrascht, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass Schweigen ja auch positiv sein könnte. Oder anders gefragt, ist Schweigen nicht immer schlecht, sage ich jetzt noch mal so ganz provokant.
Naja, es gibt ja umgekehrt auch diesen Satz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, den ich nie verstanden habe, ehrlich gesagt. Und es gibt tatsächlich, ist Schweigen gar nicht so eindeutig, wie man denkt, weil es kann alles Mögliche bedeuten. Es kann eben bedeuten, jetzt das Beispiel Nationalsozialismus, um dem es ja auch geht in dem Buch, wenn man geschwiegen hat, obwohl man wusste, dass die Nachbarn Juden versteckt haben, dann war das in dem Fall was Gutes. Wenn man aber geschwiegen hat, weil man gesehen hat, dass die Nachbarn deportiert worden sind und weggeschaut hat, die ganze Zeit des Nationalsozialismus über, dann war das Schweigen schlecht. Also so ganz banal. Das kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Man kann auch, indem man etwas verschweigt, schuldig werden.
Dieses ambivalente Schweigen oder mal vielleicht positiv gesehen, mal negativ gesehene Schweigen, das zieht sich eben durch dieses Buch. Du erzählst auf über 350 Seiten das Schicksal zweier Frauen. Das ist zum einen Ellen Marx, sie ist Jüdin und sie ist als Jugendliche ohne Eltern nach Argentinien geflohen vor den Nationalsozialisten. Dort hat sie dann später eines ihrer Kinder verloren, beziehungsweise die Tochter wurde verschleppt und auch nicht mehr gefunden. Also sie blieb verschwunden, gehörte zu den Verschwundenen. Und Elisabeth Käsemann, 1947 geboren, auch eine Deutsche, die ist ebenfalls nach Südamerika gegangen. Die ist auch in Buenos Aires gelandet und dort verschleppt, gefoltert und getötet worden. Und natürlich geht es eben auch um die Verstrickungen der BRD und der argentinischen Militärjunta und eben um dieses Schweigen, das sich über diese ganzen Gräueltaten gelegt hat. Zwei Biografien, die dir sozusagen angeboten wurden. Also jemand hat gesagt, zeichne doch die Geschichte dieser beiden Frauen. Das klingt nach einem gar nicht so einfachen Projekt, auch emotional. Warum hast du dich dafür entschieden und gesagt, das ist eine wichtige Geschichte und ich finde dafür die richtigen Bilder?
Ich bin von dem argentinischen Sozialwissenschaftler Pablo Turnes gefragt worden, ob ich was zu Elisabeth Käsemann zeichnen könnte, weil er fand, dass sie hier gar nicht mehr so in Erinnerung gehalten wird, wie sie wohl in Argentinien noch erinnert wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch nichts über ihr Schicksal und habe dann nachgelesen und recherchiert und meinte dann zu ihm, ja, das stimmt, das ist eine gute Idee, das würde ich gerne machen. Und habe dann während der Recherche bin ich auf Ellen Marx gestoßen. Und was mich, um nochmal wieder zum Schweigen zurückzukommen, eben besonders an Ellen Marx fasziniert hat, ist, dass sie eben nicht geschwiegen hat. Sie hat sich wie die anderen Mütter, viele andere Mütter der Verschleppten, hingestellt vor den Regierungssitz in Buenos Aires und hat gefragt, wo ist mein Kind? Trotz der massiven Repression, obwohl Mütter auch verschleppt und umgebracht wurden. Aber sie waren irgendwann so viele und sie waren einfach da und haben einfach immer weiter gefragt. Und ihnen ist es zu verdanken, dass viele der Junta-Mitglieder tatsächlich vor Gericht kamen und auch schuldig gesprochen wurden und in Haft kamen. Und das finde ich sensationell, dieses sich eben, ich schweige nicht, ich gehe hin und ich will wissen, wo sind meine Kinder. Also diese Macht, die auch darin liegt, diese Beharrlichkeit, die hat mir wahnsinnig imponiert. Und im Fall von Elisabeth Käsemann genauso, die Familie hat nicht aufgehört, immer wieder darauf hinzudeuten und Druck ausgeübt, bis die Bundesrepublik, die nichts getan hat, um ihre Staatsbürgerin zu retten, aber nachträglich noch Anklage erhoben hat gegen Argentinien und auch das dazu geführt hat, dass die Täter verurteilt wurden und deswegen diese Wichtigkeit, eben nicht zu schweigen.
Weil du jetzt gerade noch mal diese Verstrickungen von BRD und Militärdiktatur in Argentinien angesprochen hast, das sind ja oft einfach auch politische Themen, die du in deinen Büchern verhandelst. Kommt da eigentlich irgendwann was von Seiten der Politik? Also wirst du darauf angesprochen, nicht nur von den Menschen, mit denen du sozusagen sonst im Austausch bist, sondern sind da manchmal auch Regierungsvertreterinnen, Regierungsvertreter dabei?
Haha, das wäre ja schön. Nee, bisher hat sich da.
Gut, dass wir darüber jetzt sprechen, öffentlich.
Nee, tatsächlich hat sich da noch nie jemand lobend bei mir gemeldet.
Gut, das wäre jetzt also höchste Zeit. Du bist in Argentinien dann auch gewesen, hast diese Geschichte recherchiert. Warum war das auch vielleicht wichtig, vor Ort zu sein? Was hast du da erlebt?
Es war wichtiger, als ich dachte, weil ich war vorher schon zweimal in oder dreimal sogar in Argentinien gewesen, aber eben nie an den eigentlichen Schauplätzen. Und das war wirklich was, was mich wahnsinnig berührt hat, nochmal in die Museen zu gehen, in die Gedenkstätten, in die Foltergefängnisse, auch an die Mahnmale. Also es gibt am Rio de la Plata, wo ja sehr viele der Verschwundenen in Anführungszeichen entsorgt wurden, wirklich, die sind betäubt über dem Rio de la Plata ins Wasser geworfen worden. Und da gibt es eine Gedenkstätte, wo die ganzen Namen in Stein graviert sind. Und das ist so endlos. Das sind so wahnsinnig viele Namen. Und dahinter ist immer die Jahreszahl. Die sind so jung. Das ist wie eine ganze Generation. Bei vielen der Frauen steht dann in Klammern, dass sie schwanger waren. Und das hat mich nochmal so umgehauen, die zu sehen. Und dann bin ich die entlang gegangen, diese ganzen Namen, und habe dann eben auch Elisabeth Käsemanns Namen gefunden und den von Nora Marx. Und das war schon wichtig. Und auch nochmal mit Zeitzeuginnen zu sprechen, erklären zu lassen, wie das war, noch wie diese Ungewissheit, dieses, als dann auch nach der Diktatur gesucht wurde, wo könnten die sein, das Öffnen von Orten, dann wiederfinden. Einer hat erzählt, sie haben die Strumpfhose ihrer Schwester unter Schutt gefunden. Und das ist das Einzige, was es noch gibt, mehr weiß man nicht. Und das war sehr wichtig.
Und ja.
Und gleichzeitig bin ich jetzt eben an einem neuen Projekt, da geht es um Aufzeichnungen auch von Opferberichten von Genoziden. Das ist ein großes universitäres Projekt aus Kanada, wo sowohl vom Holocaust, auch Ruanda, Jugoslawien aufgezeichnet wird, eben der Bericht von Opfern, damit auch nicht vergessen wird und damit man damit in Schulen arbeiten kann, eben als Comics oder an Universitäten, weil oft Zeitzeuginnenberichte in irgendwelchen Archiven schlummern, aber nicht wirklich zugänglich sind. Und da habe ich eine junge Jesidin, die entführt wurde vom IS als 13-Jährige. Und da sollte ich immer wieder hinreisen, aber die politische Situation hat es dann ein ums andere Mal verhindert, weil niemand für meine Sicherheit garantieren konnte. Und das fehlt mir tatsächlich bei dem Projekt sehr, dass ich nie da war. Das ist wirklich, ich komme immer wie eine Hochstaplerin vor. Ich muss mich wirklich auf meine Zeitzeugin verlassen, aber ich habe es nie gespürt. Wie riecht es da? Wie ist es da? Wie ist die Luft? So.
Das ist dann auch für dein Zeichnen wichtig, aber eben, du hast gerade gesagt, ich fühle mich sonst wie eine Hochstaplerin. Also du begibst dich richtig rein immer in die Materie. Du sprichst ja auch mit vielen Menschen, die Furchtbares erlebt haben. So, also man würde ja gar nicht denken, dass eine Comic-Künstlerin sich so etwas auch aussetzt. Gibt es da irgendwas, wo du manchmal auch sagen musst, puh, ich brauche mal kurz Abstand, oder ist vielleicht auch das Zeichnen dann für dich die Möglichkeit, alles Gehörte zu verarbeiten?
Tatsächlich hat es jetzt beim letzten Projekt angefangen, weil ich da wirklich so viel in menschliche Abgründe gucken musste und diese ganzen Folterszenen und sexualisierte Gewalt und alles, was Menschen antun, dafür Bilder zu finden, ohne die Leserinnen und Leser zu traumatisieren oder, also, und gleichzeitig aber zu zeigen, wie schlimm es ist. Das hat dazu geführt, dass ich selber wirklich ganz oft nicht mehr konnte und dass ich beim Zeichnen wirklich einfach so erschöpft war von diesem sich dem Stellen, dass ich angefangen habe, jeden Tag zu gehen. Also nachdem ich gezeichnet, wenn ich fertig bin mit Zeichnen, dann gehe ich. Und je nachdem, wie schwierig es war, gehe ich manchmal 20 Minuten und manchmal eine Stunde. Ich muss es so aus dem Körper rausgehen und ich gehe noch nicht mal spannende Wege, sondern ich gehe wirklich wie so ein Roboter durch mein Viertel hoch und runter zur Elbe und wieder zurück, um es raus. Ich muss es abschütteln, es ist ganz komisch und es ist was ich mir beibehalten habe jetzt bei allen Sachen. Ich muss die Zeichnungen dann abschütteln. Ich kann sonst nicht zu Hause in den Alltag zurückgehen. Und das hilft, dann bin ich sie los.
MDR Kultur à la carte. Birgit Weihe ist zu Gast. Sie wagt sich als Comic-Künstlerin an verschütt gegangene und wenig beachtete Geschichten, in denen es um Entwurzelung geht, um das Fremdsein, um das Nicht-Dazugehören, um Rassismus, um Ausgrenzung. Maja Manes zum Beispiel erzählt vom Schicksal der rund 20.000 Vertragsarbeiterinnen aus Mosambik, die in die DDR gegangen sind und am Ende auch noch um ihren Lohn betrogen wurden. Dafür hat Birgit Weihe den Comicbuchpreis der Bertolt-Leibinger-Stiftung und den Max-und-Moritz-Preis für den besten deutschsprachigen Comic bekommen. Und mit Root Girl war sie 2023 in der Kategorie Sachbuch für den Leipziger Buchpreis nominiert. Und da hat natürlich die Literaturszene ganz schön aufgehorcht, Birgit Weihe, weil das war wirklich ein Novum, also ein Comic auf einer Sachbuchbestenliste der ganz großen Literaturpreise in Deutschland, oder?
Ja, da hat es mich also erstmal selber komplett aus dem Sessel gehoben und mir ist tatsächlich relativ steifer Wind entgegengeschlagen. Also das wurde nicht gerne gesehen. Ach. Also in vielen Besprechungen, auch im Radio, als das dann quasi publik gemacht wurde, war so großes Unverständnis. Was soll das denn jetzt? Und das ist ein bisschen das Problem in Deutschland mit Comics, dass die zwischen allen Stühlen sitzen. Die gehören auf jeden Fall nicht zur bildenden Kunst. Also es wird auch immer wieder klar gemacht, nein. Oder aber auch nicht zur Literatur, nein. Mhm. Und das ist sehr schwierig, weil gerade jetzt eben meine Bücher, die sind sehr rechercheintensiv. Ich brauche lange und ich habe jetzt keine Bestsellerzahlen, wo ich Millionen von Büchern verkaufe. Das heißt, ich muss mich natürlich genauso um Förderanträge kümmern und Unterstützung. Und dann ist das Comic halt jetzt mit an den Trögen der Literatur zugange. Ich glaube, das wird nicht so gerne gesehen. Aber ich freue mich, es ist ja im Jahr drauf, ist nochmal ein Comic nominiert worden. Und jetzt hat ja auch Uli Lust genau den Sachbuchpreis bekommen und so. Ich freue mich sehr, dass das Comic sichtbarer wird hier in Deutschland.
Uli Lust war auch zu Gast im Gespräch bei NDR Kultur. Auch eine Sendung, die Sie bei uns im Netz finden. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, das finde ich ganz schade, dass die Reaktion so ausgefallen ist, weil meine Wahrnehmung ist, dass Comics in den letzten Jahren, auch vielleicht durch dieses etwas neue Label, Graphic Novel, als wertiger plötzlich wahrgenommen worden sind. Also da hat sich doch auch ein bisschen was verschoben in den, ich sage jetzt mal 30 Jahren, wo du auch schon zeichnest, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch jetzt schon wieder hat sich was verschoben. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Und mit jedem Mal, wo eben jemand nominiert wird oder einen Preis bekommt, wird auch hingeguckt. Und es sind ja wahnsinnig wichtige Themen, und die da verhandelt werden. Und einfach manchmal auch wirklich wahnsinnig schöne Bücher.
Lass uns noch über dieses Root Girl sprechen. Priscilla Lane, eine Germanistikprofessorin, Afroamerikanerin mit jamaikanischen Wurzeln. Da merkt man schon, das ist ein ganz bunter Mix. Was ist das für eine Frau, die du da kennengelernt hast?
Eine ganz besondere Frau, weil sie unglaublich offen ist und unglaublich schlau. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil sie hat mich besucht im Atelier, weil sie mich interviewt hat zu meinen Arbeiten. Und ich habe sie dann auf dem Weg zum Bahnhof, ich habe sie zurückgebracht zum Bahnhof, gefragt, wie es kommt, dass sie so fantastisch Deutsch spricht. Und dann meinte sie, ja, das liegt an Indiana Jones. Und das fand ich eine sehr lustige Antwort. Und dann habe ich über sie zunächst einen kurzen Comic gemacht für den Tagesspiegel. Da habe ich zu der Zeit einmal im Monat immer eine Seite bespielen dürfen.
In der Rubrik Lebenslinien, genau. Da geht es ja auch um so Herkunftsfragen.
Genau. Und da hat sie eben erzählt, dass sie aus sehr ärmlichen Verhältnissen gekommen ist und aber es irgendwie geschafft hat, durchzuboxen und sehr, sehr jung Professorin geworden ist und wahnsinnig viel publiziert und gleichzeitig so bescheiden und freundlich geblieben ist. Und sie hatte dann die Idee, ob ich nicht eben genau darüber ein Buch machen möchte. Und das war in einer Zeit, wo ich gerade wiederum über die Maja Manes mir vorgeworfen wurde, ich würde kulturelle Aneignung betreiben mit meinen Geschichten oder zumindest mit einigen. Und deswegen war ich da zunächst gar nicht so erfreut über diese Aufgabe, ihr Leben als eben, wie du ja schon gesagt hast, Afroamerikanerin mit jamaikanischen Wurzeln, darüber ein Buch zu machen, dass ich dachte, ja, wie soll ich das denn machen? Also wer spricht denn dann? Und dann dachte ich ja, warum eigentlich nicht genau das auch zum Thema zu machen, dass ich spreche aus meinem Kontext und sie kann es dann korrigieren. Und so gibt es eben zum einen ihre Geschichte, aber immer noch eine Metaebene, wo sie kommentiert, Zum Beispiel dachte ich, ich hätte die geniale Idee, die Hautfarben wegzulassen, weil ich dachte, wir sind alle gleich und so weiter. Und dann hat sie relativ bald gesagt, warum hast du eigentlich keine Hautfarben? Das kannst nur du als Weiße denken, das macht keinen Unterschied. Für mich ist es das Erste, was Leute sehen, ich bin schwarz und dann bin ich schon in einer Schublade. Da wissen die noch gar nicht, dass ich Professorin bin und. Und das habe ich komplett eingesehen und habe ab dem Moment im Buch dann Hautfarben genommen. Und das war so an ganz vielen Punkten so, dass ich dann einfach von dem Moment ab das, was ich gelernt habe, weitergeführt habe oder es mit eingeflochten habe. Und das war für mich ein wahnsinnig spannendes Projekt, weil ich wusste nicht, wie endet das Buch, wann endet das und was wird es überhaupt für ein Buch. Und ich bin meinem Verleger sehr dankbar, dass er das ausgehalten hat, weil er wusste auch die ganze Zeit nicht, was wird das eigentlich und wie viele Seiten hat das.
Und die Sache mit Indiana Jones, die müsstest du noch auflösen.
Sie hat sich die DVDs, die war jeden Samstag mit ihrer alleinerziehenden Mutter in der Public Library und durfte sich eben immer Filme und Bücher ausleihen und hatte irgendwann Indiana Jones. Und A, die Musik fand sie ganz toll und B, fand sie halt, ich glaube, der kämpft er gegen Nazis irgendwie und haben sie eben Deutsch gesprochen und das fand sie so lustig und so irre, diese Sprache. Und dann war das halt so A, gegen Nazis kämpfen und B, Deutsch sprechen können. Das war dann so der Antrieb und das hat sie wirklich durchgesetzt. Und sie spricht so tolles Deutsch.
Das hören wir natürlich nicht, aber wir lesen diese beeindruckende Biografie, diese beeindruckende Frau eben in dem preisgekrönten Comic von Birgit Weihe in Voot Girl.
Thank you.
À la carte, NDR Kultur. Wir hörten den dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 40 in G-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Und am Pult stand Riccardo Minasi. Aber viel wichtiger ist für mein Gast Birgit Weihe, wer gespielt hat, und zwar das Ensemble Resonanz. Warum war dir das so wichtig, Birgit?
Weil es ein Hamburger Ensemble ist und das ganz großartig ist, das sowohl im Bunker in St. Pauli spielt, wie auch in der Elbphilharmonie und einfach so unglaublich gute Ideen hat und so viele Sachen zusammenbringt, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich bin ansonsten wirklich nicht das hellste Licht in der Klassik, aber das sind Konzerte, da gehe ich gerne hin.
Bist auf jeden Fall ein sehr helles, tolles Comic. Ich, wenn ich deine Geschichten lese und sehe, da scheinst du ja immer wieder mal auf. Also du zeichnest dich auch selbst. War es schwierig, eine Figur für dich zu finden? Identifizierst du dich tatsächlich auch so mit ihr? Bist du das oder ist das am Ende vielleicht doch eine Figur, die du dir irgendwann erdacht hast?
Das bin schon sehr stark ich und ich habe auch ganz oft, wenn ich Lesungen mache, die Weste an, die schwarze, die ich immer als Comicfigur anhabe, damit die Leute auch wissen, das ist sie wirklich. Und dass ich dieses gestreifte Hemd anhabe, was ich als Comicfigur immer anhabe, das kommt tatsächlich daher, dass wir ganz am Anfang mal in einem der Comickurse uns gefragt haben, ja, aber wie kann ich garantieren, dass man die Figur immer wieder erkennt? Mhm. Und dann hieß es, naja, guckt euch an, Tim und Struppi, Asterix und Obelix, die sehen immer gleich aus, die haben immer die gleichen Klamotten an, die Frisur und so weiter. Und da hat mir einen italienischen Dozenten, Stefano Ricci, der dann meinte, ja, dann give one guy a T-shirt with dots and one guy a T-shirt with stripes. Und dann dachte ich mir, okay, dann bin ich the one guy mit dem gestreiften Hemd. Und dann erkennt man mich immer wieder und der schwarzen Weste.
Du wirst dich selber wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder zeichnen. Welche Geschichte wird dann zu sehen sein? Gibt es etwas, was du schon länger im Hinterkopf hast, was du vielleicht dann doch nochmal zu Papier bringen möchtest?
Ja, tatsächlich hat meine Tochter mich Anfang des Jahres gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, was zur ME-CFS zu machen, also dieser Long-Covid, wie es umgangssprachlich heißt, diesem Erschöpfungssyndrom, weil meine Tochter selber davon betroffen ist und sich eben seit 3 Jahren damit rumschlägt und das auch für mich wahnsinnig schwierig ist zu sehen, dass eine junge Frau, die jetzt 30 geworden ist, die unglaublich sportlich war und agil und quer durch die Welt gereist ist, eigentlich fast gar nichts mehr machen kann. Und sie ärgert sich so wahnsinnig, dass das nicht ernst genommen wird und dass das nirgendwo sichtbar ist. Und sie meinte, ob ich nicht meinen Bekanntheitsgrad dafür nutzen könnte, das einfach mal was darüber zu machen. Und ich habe angefangen, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen und festgestellt, dass Frau und Körper und Frau und Medizin sowieso was ist, was irgendwie unglaublich viel birgt. Ja. Also von dieser Hysterie, die Frauen ja angeblich schon immer hatten und gerne in Ohnmacht gefallen sind, bis hin, dass die Medizin ja eigentlich vom männlichen Körper ausgeht und so weiter und so weiter. Und das ist was, was mich gerade wahnsinnig interessiert und was aber natürlich auch schwierig sein wird, weil ich mich dann dem stellen muss, wie es meiner Tochter geht und all den anderen, die davon betroffen sind. Aber ich freue mich sehr, dass sie mich gefragt hat. Das ist eine große Ehre und das würde ich gerne gut machen.
Und dass sie es dir zutraut und das trauen wir dir auch zu. Also wer die Bücher gelesen hat oder gesehen hat, Root Girl oder Majamanes oder jetzt auch Schweigen und wer es nicht getan hat, soll das bitte nachholen. Und damit vielen, vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur à la carte. Birgit Weihe.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
Andrea Schwietzer ist mein Name und falls Sie das Gespräch empfehlen möchten, dann tun Sie das gerne. Sie finden es bei uns im Internet ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App.